Gehen wir ins Wort Gottes, starten wir, tauchen wir ein. Papa, danke. Danke, dass du treu bist. Danke, dass du da bist. Danke, dass du uns durch und durch kennst und abholst, wo wir sind. Papa, wir beten heute Morgen, dass das Wort in guten Ackerboden fällt, in unserem Herz Frucht bringt. Danke, dass dein Wort nie leer zurückgeht, sondern es immer vollbringt, wozu du es ausgesendet hast, auch heute Morgen. Danke, danke, dass du uns führst und leitest auf rechter Straße, um deines Namens willen. Danke, Jesus, dass du uns deinen Heiligen Geist gegeben hast, der uns in alle Wahrheit führt und leitet und der uns Gutes gibt. Halleluja. Amen. Amen, Amen. Gott ist gut, gell? Oder fällt mir ein, ich habe ein Zeugnis. Ich habe euch ja erzählt, dass wir 3 Monate jetzt ein Matter am Dach hatten. Vor ein paar Jahren haben wir schon mal einen gehabt, aber der war ein ganz wilder. Jede Nacht Radau und Rabatz. Und zweimal war ja der Schädlingsbekämpfer da, Haufen Geld gekostet, nichts gebracht. Aber es ist immer gut, wenn man betet, gell? Und ich habe gebetet und der Herr sagt zu mir, kauf NATO-Draht. Habe ich NATO-Draht gekauft, dann lag der NATO-Draht rum, dachte ich, was meint jetzt damit? Kann er nicht das ganze Dach eintüdeln in NATO-Draht, ne? Und dann hat er gesagt, guck, wo er hochgeht, und dann haben wir da was gesprüht, dann habe ich gesehen, die Spur, wo hochgeht, das hat man vorher gar nichts gesehen, kein Kratzer, nichts. Und dann habe ich die Spur gesehen, wo hochgeht, alles schön in NATO-Draht, habe mich selber oft genug gepiekst, aber das war es mir wert. Und jetzt haben wir Ruhe, ist Gott gut? Halleluja, oh, das wäre eine Endlos-Story geworden, aber jetzt ist Ruhe, Gott sei Dank, Halleluja, unser Gott ist gut, der weiß, was wir brauchen, gell? Ja. Wisst ihr, dass Gott so gut ist, dass der selbst Dinge, die wir verbocken, retten kann? Ich habe es noch gar nicht erzählt, aber vor 3 Wochen habe ich vergessen, die Herdplatte auszuschalten, und zwar auf volle Pulle, und bin ins Büro, und die war mindestens eine Viertelstunde auf volle Pulle. Und ich gehe aus dem Büro raus, denke, riecht ja so verbrannt. Und dann so in die Küche, boah, Hilfe, ausgeschaltet. Da war schon alles knallheiß. Das Ceranfeld sowieso, der Rahmen außenrum, sogar schon die Arbeitsplatte war knallheiß. Ich habe dann gewusst, kein Wasser drauf, schon springt's. Aber Ventilatoren habe ich hingestellt, dass das langsam runterkühlt. Und da habe ich gedacht, Mensch, unser Gott ist gut, oder? Ja. Unser Gott ist, ich sitze da seelenruhig im Büro, trinke Kaffee und denke mir nichts, ne? Und die Bude brennt. Nee, Gott sei Dank nicht, weil unser Gott größer ist. Kann man sagen, Zufall, aber ich weiß, mein Gott ist größer. Amen. Und nach einer Viertelstunde hat es mich irgendwie gedrängt, in die Küche zu gehen. Keine Ahnung warum, aber Gott weiß es. Amen. Gott kommt immer spätestens rechtzeitig. Halleluja. So, tauchen wir ein. Ihr wisst ja, dass Jesus zu seinen Jüngern gesagt hat, euch ist es gegeben, die Geheimnisse des Reiches, des Königreiches zu verstehen. Also gibt es in der Bibel Geheimnisse, und zwar ganz viele. Und der Heilige Geist ist uns gegeben, um diese Geheimnisse zu verstehen, um diese Geheimnisse, ja, offenbart zu bekommen. Und heute wollen wir in eine Geschichte rein, die oft missverstanden wird oder oft auch von den Gottlosen, ja, zitiert wird, und da wird sich drüber lustig gemacht und was weiß ich was alles. Aber wir wollen heute mit unserem geistigen Ohr hören und mit dem geistigen Auge sehen. Und wir gehen mal in Johannes 2, ab Vers 1 in der Luther. Johannes 2, Vers 1. Und da geht es um die Hochzeit in Kana, wo Jesus Wasser zu Wein gemacht hat. Oh, ist das eine tolle Geschichte für die Gottlosen. Oh, wie viel Witze gibt's da drüber. Oh, und Jesus ist der Partytiger und er macht den besten Wein und so weiter. Aber wir wissen, dass in der Bibel alles mindestens eine doppelte, wenn nicht sogar mehrfach Bedeutung hat. Und das ist alles nicht umsonst geschehen, sondern es hat alles eine Bedeutung. Das wollen wir uns heute anschauen. Wir lesen es erstmal komplett durch bis zu Vers 11. Dass wir das alles mal kurz gehört haben. Und am dritten Tage war eine Hochzeit zu Kana in Galiläa, und die Mutter Jesu war da. Jesus aber und seine Jünger waren auch zur Hochzeit geladen. Und als der Wein ausging, spricht die Mutter Jesu zu ihm, sie haben keinen Wein mehr. Jesus spricht zu ihr, was habe ich mit dir zu schaffen, Frau? Meine Stunde ist noch nicht gekommen. Seine Mutter spricht zu den Dienern, was er euch auch sagt, es tut. Es standen aber dort 6 steinerne Wasserkrüge für die Reinigung nach jüdischer Sitte. Und in jeden gingen 2 oder 3 Maß. Jesus spricht zu ihnen, füllt die Wasserkrüge mit Wasser. Und sie füllten sie bis oben an. Und er spricht zu ihnen, schöpft nun und bringt's dem Speisemeister. Und sie brachten's ihm. Als aber der Speisemeister den Wein kostete, der Wasser gewesen war und nicht wusste, woher er kam, die Diener aber wussten's, die das Wasser geschöpft hatten, ruft der Speisemeister den Bräutigam. Und er spricht zu ihm, jedermann gibt zuerst den guten Wein und wenn sie trunken sind, den geringeren. Du aber hast den guten Wein bis jetzt zurückgehalten. Das ist das erste Zeichen, das Jesus tat. Es geschah zu Kana in Galiläa und er offenbarte seine Herrlichkeit und seine Jünger glaubten an ihn. Interessante Geschichte, gell? Habe ich lange nicht verstanden. Warum startet Jesus seinen Dienst. Wir wissen in der jüdischen Kultur, wir müssen vieles über die jüdische Kultur wissen, sonst verstehen wir nicht, was in der Bibel steht. In der jüdischen Kultur war ein Mann erst angesehen oder man hörte ihm zu, wenn er das 30. Lebensjahr vollendet hatte. Das heißt, alle, die davor was sagen wollten, hat keiner zugehört. Warum startete Jesus seinen Dienst mit 30? Weil er jetzt ein Mann war, dem man zuhört. Das muss man verstehen, das muss man wissen. So. Und ich habe mich oft gefragt, Jesus, warum hast du nicht einen Toten auferweckt, gleich mal so Chagabum gezeigt, wer du bist? Warum nicht irgendeinen Leprakranken geheilt? Das hat er ja alles gemacht später. Aber er hätte ja gleich voll anfangen können. Hier Siegfried und Roy, Las Vegas, wow. Die Leute wären begeistert gewesen. Letzte Woche haben wir aber gelernt, Glauben bewirkt Wunder, Wunder aber kein Glauben. Könnt ihr euch erinnern? Es sind so viele von Jesus geheilt worden und nur wenige kamen zurück und haben sich bedankt oder haben irgendwie den Weg mit Jesus gesucht und ihm nachgefolgt. Aber Glauben produziert Wunder. Immer. Immer. Und hier habe ich mich gefragt, warum macht der Wasser zu Wein? Hat er die Hochzeit gerettet, weil seine Mutter ihn gefragt hat? Gute Frage, oder? Hat jemand von euch eine Idee? Ihr traut euch nicht, ich weiß. Aber wir schauen es uns an. Also, Jesus und seine Jünger waren auch auf die Hochzeit geladen. Und als der Wein ausging, spricht die Mutter Jesu zu ihm, sie haben keinen Wein mehr. Jesus spricht zu ihr, was habe ich mit dir zu schaffen, Frau? Oh, wie redet er mit Maria? Die ist doch die Mutter Gottes. Die wird doch angebetet in der katholischen Kirche. Gibt aber keine einzige Bibelstelle, die sagt, wir sollen Maria anbeten. Jesus war knallhart mit Maria. Von Jesus aus hatte Maria null Stellenwert. Sie war seine Mutter und das war's. Und anschließend die Mutter seiner über 10 Geschwister. Die Jungfrau. Warum geht er so hart mit ihr um? Weil er zuerst Gott gehorcht. Jesus gehorcht immer zuerst Gott und nicht den Menschen. Auch nicht mal seiner eigenen Mutter. Was habe ich mit dir zu schaffen, Frau? Krasse Aussage, oder? Ich habe echt gedacht, wenn man so menschlich liest, könnte man meinen, er hat gar keinen Respekt vor seiner Mutter. Doch hat er sehr wohl. Aber er weist sie in die Schranken und sagt ihr, ich treffe die Entscheidungen, nicht du. Ist das wichtig für unser Leben? Es wird immer wieder Menschen geben, die dir Tipps geben, die dir vielleicht sogar eine Anweisung geben. Frag den Heiligen Geist, ob das dran ist. Mach nicht, was Menschen dir sagen. Kommt nichts bei raus, nichts Gutes. Mach das, was der Heilige Geist dir sagt. Auch wenn es total gegen dein Ego geht oder gegen das, was die Menschen sagen. Und jetzt sagt er eine interessante Aussage, zu der kommen wir nachher auch nochmal. Meine Stunde ist noch nicht gekommen. Seine Stunde ist noch nicht gekommen. Seine Mutter spricht zu den Dienern, was er euch sagt, das tut. Das finde ich wieder cool bei Maria, dass sie nicht auf beleidigte Leberwurst geht auf, ich bin jetzt aber verletzt. Wie redet der mit mir? Vor allen Hochzeitsgästen. Jetzt bin ich aber mal bockig, jetzt bin ich aber mal raus. Nee, sie bleibt am Ball. Ist das cool? Redet Jesus manchmal auch mit uns Klartext? Mit mir schon ein paar Mal. Und es ist gut, wenn er mit uns Klartext redet, weil Jesus sein Nein ist so gut wie sein Ja. Und wenn wir auf ihn hören, sind wir immer auf der sicheren Seite. Und sie sagt zu den Dienern, was immer er euch sagt, das tut. Sie hat gemerkt, aha, nicht ich bin in Autorität, sondern Jesus. Und dann kommt das Wichtige in dieser Geschichte. Es standen aber dort 6 steinerne Wasserkrüge für die Reinigung nach jüdischer Sitte. Leute, die sind da nicht zufällig gestanden, sondern um die geht's. Das ist der Schlüssel in dieser Geschichte. Es standen dort 6 steinerne Wasserkrüge für die Reinigung nach jüdischer Sitte. Die Juden mussten ihre Hände waschen, vor dem Essen, morgens, wenn sie aufstanden, haben sie sich gewaschen. Wenn sie von der Toilette kamen, mussten sie sich waschen. Und dazu brauchten sie viel Wasser. Und dafür waren diese steinernen Krüge da. Und die waren leer. Diese steinernen Krüge, Leute, die stehen für Religion. Religion sagt dir, du musst, du musst, du musst, du musst. Und es ist immer Wasser. Wasser, Wasser, du musst, Wasser, du musst. Ihr werdet die Geschichte am Ende noch komplett verstehen, aber ich will nicht alles vorgreifen. Jesus spricht zu ihnen, füllt die Wasserkrüge mit Wasser. Und sie füllten sie bis oben an und er sprach oder spricht zu ihnen, schöpft nun und bringt es dem Speisemeister. Sie brachten es ihm und er erkennt, dass es Wein ist. Warum auf eine Hochzeit? Leute, das ist prophetisch. Hier geht es um die Hochzeit des Lammes mit der Braut. Hier geht es darum, dass das, was Wasser war, Wein wird. Wasser steht für Religion und ist Symbol für den alten Bund. Und Jesus sagt, der alte Bund geht zu Ende, der neue Bund fängt an. Und was ist der Wein im neuen Bund? Sein Blut. Er sagt symbolisch, ich bin auf eine Hochzeit gekommen und ich verwandle die Religion in die Sohnschaft. Ich verwandle, was Wasser war. Wasser hat keine Substanz, Wasser hat keinen Wert. Und mit Wasser musst du dich ständig reinigen. Wie oft musst du dich mit dem Blut reinigen? Einmal, geschehen vor 2000 Jahren am Kreuz von Golgatha. Ist das cool? Jesus sagt hier, ich bin gekommen auf diese Hochzeit und er heilt niemand, sondern er macht Wasser zu Wein. Denn er sagt, besser als die Heilung eines Kranken ist die Rettung, die passieren wird am Kreuz. Er weist darauf hin. Und diese Wasserkrüge waren nur dafür da, für das Wasser zur Reinigung. Leute, das ist kein Zufall. Alles in der Bibel hat Bedeutung und einen tieferen Sinn, um es uns zu zeigen. Wasser, Symbol für den alten Bund, Wein, neuer Bund, Symbol für das Blut Christi. Wasser war die Reinigung im alten Bund immer und immer wieder und immer wieder. Und Leute, die religiös sind, die können mit dem Erlösungswerk von Jesus am Kreuz nichts anfangen. Und Leute, die mit dem Werk vom Kreuz verbunden sind, können mit Religion nichts anfangen. Alles Äußerliche, Religion ist immer äußerlich. Wasser, Waschung, äußerlich. Wein, Abendmahl, Trinken, innerlich. Kommt damit langsam. Das ist so cool, was Jesus hier tut, als erstes Wunder, als erstes Zeichen, als erste Amtshandlung, wenn ich so will. Er macht Wasser zu Wein. Und natürlich, Gott in seiner Gnade rettet auch die Hochzeit, indem sie einen guten Wein kriegen. Aber es geht in erster Linie bei Jesus immer um geistige Dinge, um zukünftige Dinge, um Dinge, warum er gekommen ist. Das zeige ich euch gleich noch. Und er zeigte damit, dass der neue Bund kommt, dass der neue Bund kommt, der neue Bund, der neue Bund, der neue Bund. Was muss ich tun im neuen Bund? Alles richtig, was ihr sagt. Was ist der Hauptpunkt? Wie erfülle ich das ganze Gesetz? Ich bin ja nicht mehr unter dem Gesetz. Christus ist des Gesetzes Ende. Komplett oder nur ein bisschen? Komplett. Warum sagt Jesus, ich bin gekommen, um das Gesetz zu erfüllen? Er hat das, was das Gesetz fordert. Ein Gesetz, wenn du zum Beispiel jetzt falsch parkst und hast einen Strafzettel, dann bist du vom Gesetz her verpflichtet, diesen zu bezahlen. Ich könnte aber hingehen und sagen, okay, ich zahle den für dich. Wäre das legitim? Ja. Deswegen musste Jesus kommen und den Preis bezahlen, den das Gesetz fordert, nämlich den Tod für die Sünde aller Menschen. Gott kann nicht sagen, weil der Thomas so knuffig ist, lasse ich alles durchgehen und dann spreche ich den frei. Der wäre sofort abgesetzt als Richter. Und Gott kann es auch nicht tun. Gott muss eine Person haben, die bezahlt. Jesus hat den Preis bezahlt, auf dass wir Frieden haben. Und er hat auch den Preis bezahlt, den das Gesetz fordert. Und was die meisten Christen nicht verstehen, das Gesetz ist nicht abstrakt, eine Aufzählung von Dingen, Vorschriften, sondern das Gesetz ist das, was Gott gefällt. Und Gott wusste, dass kein Mensch das Gesetz jemals halten kann. Die Messlatte liegt in 300 Meter Höhe. Kannst mal probieren, ob du drüber springst. 3 Meter wäre mir schon zu hoch. Und noch ein bisschen weiter drunter auch. Aber Gott sei Dank ist Jesus drüber. Wisst ihr, warum das Gesetz so krass ist? Ich bin mal großzügig. 600 Vorschriften pro Tag, die sie einhalten mussten. Du musst, als Jude bist du nur am Denken, was darf ich nicht. Du wirst verrückt, gell? Aber warum hat Gott das Gesetz gegeben? Damit man die Sünde erkennt. Wie schlimm die Sünde ist. Die Menschen denken, ja, ein bisschen Sünde, keine Sünde, alles egal. Nee, es hat immer eine Frucht. Immer eine Frucht. Und Jesus selber ist das Gesetz. Das verstehen viele nicht. Jesus ist das Wort Gottes. Stimmt's? Am Anfang war das Wort und so weiter, kennen wir alles. Jesus ist das Gesetz. Das heißt, Jesus hat die Vorschriften gegeben, obwohl er weiß, kein Mensch kann sie erfüllen. Das ist aber ungerecht von Gott, gell? Nein, es ist gerecht, weil Jesus gesagt hat, keiner kann es erfüllen, aber ich komme auf die Erde und ich werde es erfüllen für euch. Er, der die Höchststrafe selber fordert, das Gesetz fordert was? Den Tod. Und Jesus hat gesagt, okay, ich komme, der einzige Gott aller Religionen, für alle Religionen müssen die Menschen sterben, egal welche. Nur bei den Christen kam Gott auf die Erde, um für die Menschen zu sterben. Allein das schon beweist, dass Jesus Gott ist. Weil Gott weiß, du kannst es nicht erfüllen. Und selbst wenn du das größte Opfer machst in der Form einer Religion, du wirst es nie schaffen auf die Spitze der Pyramide. Jesus hat das Gesetz erfüllt. Und hier siehst du die äußere Waschung, die täglich passieren musste. Immer und immer und immer und immer und immer wieder. Und Jesus kommt und sagt, ich mache aus dem Wasser der Religion Wein, mein Blut, das dich ein für alle Mal wäscht. Ist das cool? Wir hatten hier mal einen Mann, gläubig, mit dem hatte ich eine Diskussion. Weil ich gesagt habe, wie viel deiner Sünden sind vergeben? Habe ich mal in der Predigt gefragt. Haben die Leute gesagt, alle. Die von gestern, heute und die von morgen. Da fing er mit mir Diskussion an. Wie kann Gott die Sünden von morgen vergeben? Sag ich, weil er es kann. Weil er Gott ist. Ja, das glaubt er nicht. Na, ich zu ihm gesagt, okay. Also wenn das nicht stimmt, dann werde ich verrückt in der Birne. Weil dann bete ich jetzt, Herr, vergib mir meine Sünden, sind die dann vergeben? Ja. Sag ich, jetzt gehe ich raus, da läuft eine sexy Blondine vorbei und ich gucke da hinterher. Und nur wenn ich hier hinterher gucke, habe ich ja schon gesündigt. Ja. Sag ich, da habe ich meine Errettung wieder verloren. Ja. Na, ich sage, oh, das ist aber ein tolles Leben. Ich glaube, da gehe ich zurück zu den Rockern, da war es aber lockerer. Errettet verloren. Ja, in Wiesloch haben sie noch ein paar Zimmer da. Die verstehen dich. Ich sage, wie kommst du auf sowas? Sag ich, wenn ich dann da stehen, hab da hinterher geguckt und ich laufe dann bei Rot los, weil ich so begeistert bin von der Blondine und ein 40-Tonner kommt und ich liege da als Matsch, dann komme ich dann in die Hölle oder in den Himmel? Ja, dann kommst du in die Hölle. Ich sage, Junge. Leute, wenn das stimmen würde, dann müssten wir uns bekehren und Gott müsste uns sofort in den Himmel holen. Sonst wären ja alle verloren. Aber seht ihr, was Religion macht? Religion macht dich Matsch in der Birne. Matsch. Gaga. Bin ich froh, dass die Bibel sagt, ein für alle Mal ist er gestorben. Selbst für die Sünde, die ich morgen tue. Wenn es auch nicht stimmen würde, dann müsste Jesus jeden Tag ans Kreuz genagelt werden. Und zwar 12 Mal am Tag oder 24 Mal pro Stunde einmal, keine Ahnung wie oft. Das macht doch keinen Sinn, oder? Das ist doch nicht logisch. Gott sei Dank hat er den Preis bezahlt, auf dass wir Frieden haben. Letzte Woche haben wir uns die Bibelstelle angeguckt, wo Jesus sagt, meinen Frieden gebe ich euch. Nicht wie die Welt gibt, sondern meinen Frieden. Also, das war ein prophetisches Zeichen für unsere Zukunft mit ihm. Und Jesus sagte zu Maria in Vers 4, meine Stunde ist noch nicht gekommen. Meine Stunde ist noch nicht gekommen. Jetzt schauen wir an, wann die Stunde gekommen ist. Ist das interessant? Johannes 12:27. In Johannes 12:27 heißt es, jetzt ist meine Seele von Unruhe. Wegen was? Wegen der Kreuzigung. Und was soll ich sagen? Vater, hilf mir aus dieser Stunde. Doch darum bin ich in diese Stunde gekommen. Erst sagt er, meine Stunde ist noch nicht gekommen. Sein Auftrag, am Kreuz zu sterben, ist noch nicht da. Und jetzt sagt er, jetzt kommt die Stunde. Jetzt ist die Stunde gekommen. Versteht ihr, um was es hier geht? Johannes 12:27. Und Jesus sagt, ich würde gern den Vater bitten, dass dieses Kreuz, das Sterben für die Menschheit an mir vorübergeht, das fiel Jesus auch nicht leicht. Aber er sagt, darum bin ich in diese Stunde gekommen. Sein Auftrag war, den Willen des Vaters zu tun. Ich bin nicht immer so, dass ich Lust habe auf Gottes Willen. Aber du, Gott sei Dank. Nein, Gott sei Dank, Jesus. Jesus hat den Willen des Vaters zu 100% erfüllt. Gott sei Dank. Das nimmt mir den ganzen Druck weg, weil ich immer wieder Gnade nehmen kann und sagen, Papa, hilf mir. Ich darf beten, aber lieber Vater. Ja. Und in Matthäus 26:45, da sehen wir das nochmal ganz intensiv. Matthäus 26:45. Da kam er zu den Jüngern und sprach, ach, wollt ihr weiter schlafen und ruhen? Das war im Garten Gethsemane, wo Jesus betete. Und er sagte, siehe, die Stunde ist da. Jetzt ist die Stunde da im Garten Gethsemane vor der Kreuzigung, dass der Menschensohn in die Hände der Sünder überantwortet wird. Steht auf, lasst uns gehen, siehe, ist da, der mich verrät. Wer weiß noch, was die Mission war? Die Mission war, zu kommen am Kreuz zu sterben für die Menschheit. Was war das Ziel? Jesus machte nun Wasser zu Wein und er offenbarte seine Mission im ersten Wunder, dass er sein Blut vergießen wird, um Sünder zu transformieren in seine Braut, nämlich uns, die Gemeinde. Man liest es und denkt, ja, Jesus hat Wasser zu Wein. Nee. Hier geht es um tiefere Dinge. Also, er sagte zu Maria, hey, meine Stunde ist noch nicht da. Und später sagt er, jetzt ist die Stunde da. Gott hat eine Taktung. Eine Tag und eine Stunde für alles. Und Gottes Beziehung zu den Menschen in der Bibel ist symbolisiert als eine Ehe. Wusstet ihr das? Gott schuf Eva für Adam, weil er sah, es ist nicht gut, dass er allein ist. Wenn du die ersten beiden Kapitel der Bibel nimmst, in 1. Mose und die letzten beiden in Offenbarung, die enden genau, wie sie angefangen haben. Gottes Gemeinschaft mit den Menschen. Alles dazwischen ist geschrieben und geschehen wegen der Sünde. Krass, gell? Wenn die Sünde nicht passiert wäre, wäre die Bibel ein Zwei-Seiten-Buch. Aber wir wissen, so ist es halt nun mal nicht. Aber jetzt gehen wir zur Offenbarung, nämlich darum geht's. Da ist es in Offenbarung 19, Vers 7, lasst uns freuen und fröhlich sein und ihm die Ehre geben, denn die Hochzeit des Lammes ist gekommen und seine Frau hat sich bereitet. Wer ist die Frau des Lammes? Wir, die Gemeinde, jeder Einzelne. Viele Millionen Menschen bilden die Braut. Und es wurde ihr gegeben, sich zu kleiden in Seide, glänzend und rein. Die Seide aber ist das gerechte Tun der Heiligen. Seht ihr das? Das gerechte Tun der Heiligen. Durch Jesu Blut bin ich ein Gerechter, der noch ab und zu sündigt. Religion sagt dir, du bist ein Sünder, der ab und zu gerecht wird. Das ist ein Riesenunterschied. Entweder gehe ich aus von der Gerechtigkeit, die ich jetzt habe, und ich sage euch oft, gerechter, wie ich jetzt bin, kann ich nicht mehr werden. Manche Christen haben so Sprüche, oh, wenn ich in den Himmel komme, dann bin ich gerecht. Nee, ich bin jetzt schon gerecht. Ich habe ja jetzt schon das Blut des Lammes. Heißt es, dass ich nicht mehr sündige? Nein, das heißt es nicht. Mein Fleisch will immer noch sündigen, mein Geist kann nicht mehr sündigen. Der ist versiegelt mit dem Heiligen Geist. Aber ich bin gerecht gemacht. Ich bin jetzt schon gerecht und da kommt es zur Vollendung. Und er sprach zu mir, schreibe, selig sind die, die zum Hochzeitsmahl des Lammes berufen sind. Bist du berufen heute Morgen zum Hochzeitsmahl? Halleluja. Und er sprach zu mir, dies sind wahrhaftige Worte Gottes. Gott sehnt sich nach dieser Hochzeit. Jesus sehnt sich nach seiner Braut. Für manche Männer ist das komisch, die Vorstellung, dass sie eine Braut sind. Wir müssen geistig darüber nachdenken, nicht fleischlich, geistig. So wie die Töchter auch Söhne sind. Was will uns Gott sagen mit dieser Geschichte? Jesus fängt seinen Dienst an und er sagt, ich schaue schon auf das Ziel. Das Ziel ist die Hochzeit des Bräutigams mit der Braut. Amen. Gehen wir zurück. 1. Johannes 2, Vers 1. 1. Johannes 2, Vers 1. Und am dritten Tage war eine Hochzeit. Am dritten Tage. Glaubt ihr, das steht da so aus Zufall? Warum nicht der 9., warum nicht der 7., warum nicht der 20.? Da steht der dritte Tag. Ein Tag ist vor Gott wie? 1000 Jahre wie? Ein Tag. Also, wir wissen, die Erde ist nicht Millionen von Jahren alt. Wir werden es bald feststellen. Ja, auch die Gottlosen werden es bald feststellen. Ich habe mal mit dem Gottlosen diskutiert, und er meinte, ich wäre ein Spinner, ein christlicher Spinner und warum ich die Bibel glaube und nicht der Wissenschaft. Weil die Bibel sagt, Gott hat die Weisheit der Weisen verworfen. Dann habe ich gesagt, weißt du, ich habe eine Win-Win-Situation. Wenn es Gott gibt und ich diene ihm, Halleluja, ich komme in den Himmel. Wenn es Gott nicht gibt und es gibt gar nichts nach dem Tod, habe ich auch gewonnen. Weil ich habe ja niemand wehgetan. Aber wenn es Gott gibt, hast du ein Problem. Er hat dann ein Problem. Wenn ich nur Mist erzähle oder Märchen, machen wir in der Märchenstunde. Wenn ich aber die Wahrheit erzähle und die Bibel die Wahrheit ist und Jesus der Sohn Gottes ist und Gott ihm das Gericht übergeben hat, dann wird Jesus sagen, wer mich bekennt vor den Menschen, den will ich bekennen vor den Engeln. Und wer mich verleugnet hat in seiner Lebzeit auf Erden vor den Menschen, den werde ich auch verleugnen und sagen, ich kenne dich nicht, ich habe dich nie gekannt. Ich glaube es, die Erde ist 6000 Jahre alt, 4000 Jahre vom Kreuz, 2000 Jahre nach dem Kreuz. Ein Tag ist wie 1000 Jahre. Wir wissen, was jetzt kommt. Es wird Atomkrieg auf die Erde kommen, ist in der Bibel beschrieben. Das wisst ihr. Ein Drittel der Erde wird verseucht, ein Drittel der Meere, ein Drittel der Menschheit stirbt. Als sie das geschrieben haben vor ein paar tausend Jahren, haben die Leute von Atomen und Atombomben nichts gewusst. Oder von Chemiewaffen, Biowaffen, was auch immer sie einsetzen werden. Aber wir wissen, es wird passieren. Und dann kommt das Friedensreich Gottes. Wie lange wird das dauern? 1000 Jahre. Das ist der Sonntag. Obwohl eigentlich nicht der Sonntag ist. Aber das, wir lassen es mal stehen, sonst wird es zu kompliziert. Also Gott hat in 6 Tagen die Erde geschaffen und am 7. Tag hat er was? Geruht. Jesus wird wiederkommen. Und dann wird er aber nicht der liebe, nette Jesus sein von nebenan wie damals, sondern er kommt mit einem eisernen Stabe und wird mit hartem Gericht über diese Erde richten. Und zwar knallhart. Da bin ich lieber auf seiner Seite wie gegen ihn. Vorhin haben wir gesungen, wir warten nicht, bis jedes Knie sich beugt. Haben wir das gesungen? Ich beuge lieber jetzt meine Knie vor dem König der Könige und dem Herr der Herren, bevor es dann jeder tun wird. Es wird jeder tun. Jeder Mensch und jeder Dämon wird die Knie beugen und bekennen, Christus ist der Herr. Der dritte Tag. Wann wird die Hochzeit des Lammes sein nach Offenbarung? Am Anfang des dritten Tages. Glaubt ihr, dass das Zufall ist, dass das da steht? Leute, das ist Gottes Taktung. Und die Bibel sagt, dass die Generation, die am Ende lebt, also du und ich, wir werden die Geheimnisse des Reiches verstehen. Wir werden die Zeichen deuten können. Wir werden die Bibel auslegen können wie noch niemand je zuvor. Ist das cool? Macht es Spaß? Bist du bereit für das Hochzeitsmahl? Bist du bereit für die Hochzeit? Bist du bereit für Jesus, wenn er kommt? Noch ist Gnadenzeit, Leute. Die größte Anzahl der Christen lebt nicht im Westen, sondern in China. Geschätzte 100 Millionen wiedergeborene Christen. Ich habe euch vor 6 oder 7 oder 8 Jahren habe ich euch gesagt, im Iran ist Erweckung angefangen. Könnt ihr euch erinnern? Es sind ja nicht mehr viele da von damals, aber die, die da waren, das noch gehört haben, die haben mich angeguckt wie ein Auto. Ich habe einen türkischen Pastor kennengelernt, der dort als Evangelist war. Und im Iran ist Todesstrafe, wenn du eine Bibel besitzt oder das Evangelium predigst. Also nix Larifari und Knast wie bei uns mit Fitnessstudio. Und einer aus meiner Familie ist ein Schließer im Knast. Ja, erzählt mal alles. Ja, wir haben jetzt ein neues Schwimmbad gebaut, neues Fitnessstudio für die Jungs. Die haben ein Fernseher im Zimmer. Sag, ja, ist das Wellness oder was ist das da? Sagt, das frage ich mich manchmal auch. Also Deutschland ist schon krass. Aber da ist nichts mit Wellness, da ist nichts mit. Ne? Und von 78.000 Moscheen im Iran haben sie jetzt 50.000 geschlossen, weil keine Sau mehr hingeht. Amen. Leute, da geht's ab. Jesus lässt sich nicht aufhalten. Die Bibel sagt, wenn der Letzte, der berufen ist, sich zu bekehren, eingegangen ist, kommt Jesus wieder. Das kann jeden Moment sein. Das Evangelium ist gepredigt, alle Nationen und Stämmen, und dann kommt Jesus wieder. Wenn der Letzte sich bekehrt, Gott zieht es nicht hinaus. Manche denken, Gott zieht es hinaus. Nein, tut er nicht. Wenn der Letzte, der sich bekehren soll, bekehrt hat, wird Jesus wiederkommen. Und da ist ja Rambazamba auf der Erde. Wir sind weg. Scotty, beam mich ab. Raumschiff Enterprise. Wow, ist das spannend, oder? Ey Leute, das ist so spannend. Am dritten Tage war eine Hochzeit in Kana und Jesus war eingeladen. Jesus braucht eine Einladung. Gott braucht immer eine Einladung. Gott kommt nicht einfach so in dein Leben. Gott kommt nicht einfach so auf deine Hochzeit. Du musst ihn einladen. Ich traue keine Leute mehr, ich habe immer wieder Anfragen für Hochzeiten, ich traue keine Leute mehr, die nicht hier in der Gemeinde sind. Oder wo ich genau weiß, dass die Gott nachfolgen. Wenn jemand heiratet aus Tradition oder wegen der Oma oder wegen der Nachbarschaft oder wegen den Alimenten oder keine Ahnung, wegen Alicante, ist mir alles egal. Wenn jemand nicht verstanden hat, warum er heiratet, mache ich die Trauung nicht. Weil ich weiß, in 2 Jahren sehen wir uns wieder und dann war's das. Die Bibel sagt, eine dreifache Schnur reißt nicht. Wer ist die dreifache Schnur? Bräutigam, Braut und Jesus. Eine dreifache Schnur reißt nicht. Bärbel und ich, wir sind auch durch einige Stürme in unserer Ehe. Aber wir haben immer gewusst, Jesus, 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 Jesus. Wir haben im Juni 91 geheiratet. Wir waren beide noch 20, kurz vor unserem 21. Geburtstag. Und alle Kumpels und Freunde von damals haben gesagt, ihr seid ja verrückt, ihr seid ja viel zu jung. Gott hat mir irgendwann mal ein Bild gegeben, hat gesagt, Eisen schmiedet man, wenn es glüht. Ich habe schon viel geschmiedet in meinem Leben früher. Mir hat es Spaß gemacht. Du kannst ein Stück Eisen nehmen und 300 Mal mit dem Hammer draufhauen, das fängt an zu glühen. Ohne Feuer. Aber hinterher bist du fix und fertig. Und so ist jemand, der sich in späten Jahren trifft ohne Jesus. Mit Jesus ist alles möglich. Aber ohne Jesus, wenn du mit 30 heiratest, bist du doch schon 10 Jahre mindestens ein Egoist. Du bist doch nicht bereit, dein Leben aufzugeben für die andere Person. Nein, du denkst, da kommt ein Diener in dein Leben oder ein Versorger. Ich hatte so viele Gespräche mit Leuten, also es ist unfassbar alles. Du musst dir bewusst machen, du musst 50% aufgeben, dass du 50% gewinnst. Besser ist 100% aufgeben, dass du 100% gewinnst. Was meint ihr, warum wir so viele Scheidungen haben? Ja, weil andere Töchter auch schöne Mütter haben. Nee, andersrum war es. Ich sage, wenn du mit dem Bewusstsein in die Ehe reingehst, ja, ich kann mich ja scheiden lassen, wenn alles reißt, wird es reißen. Ich habe ein Interview gesehen, ich erzähle es nochmal, von einem Ehepaar, was über 50 Jahre verheiratet war in Amerika. Und der Reporter kam, das Fernsehteam kam von der Stadt, haben ihnen gratuliert, älteste Ehepaar der Stadt und was weiß ich, schnicki schnacki schnucki. Und dann fragt der Reporter, die Frau, darf ich Ihnen eine Frage stellen? Was ist Ihr Geheimnis? Und hat die Oma gesagt, es ist ganz einfach. Wir kommen aus einer Zeit, wo man Dinge repariert hat, anstatt sie wegzuwerfen. Und in dieser Zeit sind wir. Wird alles weggeworfen, auch die Ehe und so weiter. Stürme kommen. Jesus hat gesagt, Stürme kommen. Ist nicht wenn oder ob, so muss ich sagen, ist nicht ob Stürme kommen. Die Stürme kommen. Streit kommt, Herausforderungen kommen und so weiter. Und dann brauchst du Gnade, du brauchst Jesus mit drin. Und es war so interessant. Wir hatten damals kein Geld. Ich hatte nichts. Bärbel hatte nichts. Ich habe von meinem Vater 1000 Euro gekriegt. Ich habe gebetet, der Heilige Geist sagt, frag deinen Vater. Naja, mein Vater nicht, wir waren ja keine Freunde. Wir waren ja verhasst. Ich habe den Mann gehasst und er mich. Und meine Geschwister, denen habe ich gesagt, ich frage mal den Papa, ob ich was kriege. Wir haben nicht mal ein Hochzeitsgeschenk gekriegt, da brauchst du gar nicht fragen, haben die gesagt. Dann habe ich wieder gebetet und dann sagt der Heilige Geist, habe ich zu dir gesagt, sollst du mit deinen Schwestern diskutieren? Geh und frag deinen Vater. Da habe ich all meinen Mut zusammengenommen, das fiel mir nicht leicht. Ich sage so, Baba, wir wollen heiraten. Baba war bei uns halt am Schwäbischen, der Baba. Vater konnte eh nicht sagen, weil für mich war es kein Vater. Ich sage, Baba, wird schon was geben für die Hochzeit. Und dann so, 1000 Mark kann ich haben. Hast du an seinem Bart genuschelt und nicht so, hast du gerade 1000 Mark gesagt, hörst du schlecht oder was? So war der immer. So ein A, Punkt, Punkt, Punkt. Sorry, es ist halt so. Aber er ist jetzt im Himmel, Halleluja. Ich bin zu meinen Geschwistern und gesagt, das glauben die mir nicht. Das glauben die mir nicht. Und haben in der Gemeinde geheiratet, wo wir uns damals reinbekehrt haben, haben unten in der Cafeteria geheiratet. Dann war ein Missverständnis zwischen uns und den Jugendlichen, wo wir da mit dem Jugendtreff waren. Die haben gesagt, sie bedienen und wir, keine Ahnung, auf jeden Fall war keiner da. Es gab keine Bedienung, es gab keine Musik, kein Alkohol und keine Zigaretten. Das war eine schlechte Party für die Leute aus der Welt. Und natürlich die komische Sekte. Mein Vater hat noch gesagt, er kommt nicht in die Sekte. Ich wusste bis zum Tag meiner Hochzeit nicht, ob er kam. Aber kam er mit neuem Anzug und Fliege, so habe ich ja, ja, Wunder über Wunder. Warum erzähle ich das alles? Weil zur gleichen Zeit hat Barbaras Cousin geheiratet. Und zwar die Tochter des Baumarktbesitzers, des Großgrundfürsten aus dem Badischen. 3 Monate nach uns. Und es war so interessant. Wir haben Jesus eingeladen in unsere Ehe. Wir haben mit minimalistischen Dingen geheiratet. Es war keine Partystimmung, keine Band, nichts, gar nichts. Aber uns war Jesus wichtig und der Rest war uns egal. Damals habe ich noch die ganze bucklige Verwandtschaft eingeladen. Das würde ich heute nicht mehr machen, aber war halt Tradition. Ich war noch nicht so weit im Kopf. Und dann 3 Monate drauf heiratet ihren Cousin. Bei der Bundeswehr gewesen, bei der Freiwilligen Feuerwehr. Die Bundeswehr stand Spalier. Die Freiwillige Feuerwehr hat mit dem Schlauch gespritzt, einen Bogen über das Paar. Und da wurde Reis geworfen. Dann kam die Musikgruppe aus der Stadt. Es war pompös. Eine riesige Pferdekutsche wie Sissi mit 6 Gäulen und ein Ding. Und dieselben Gäste von unserer Seite, erst 3 Monate bei uns und dann 3 Monate bei ihnen. Danach. Bärbel und ich, wir haben uns gefühlt, oder die Gefühle wollten kommen und sagen, na, gucke mal, eure Hochzeit und das hier, das ist eine Hochzeit. Und ich habe gemerkt, wie diese Gedanken kommen wollen. Und der Heilige Geist spricht zu mir und sagt, in 2 Jahren sind die geschieden. Ich habe gesagt, okay. Auf was haben die gesetzt? Die Welt, Reichtum, Anerkennung, Ansehen. Der Schwiegerpapa, als ihren Papa, der Baumarktchef, oh, mit der S-Klasse gekommen und sein Schwiegersohn umarmt. Und oh, ja, wir nehmen dich auf in die Familie. Wie bei der Mafia. Das war eine Show, die Presse war da, riesen Zeitungsartikel. Und ich wusste nicht mal, ob mein Vater zur Hochzeit kommt. Krass, gell? Und ich habe gedacht, so ein krasser Kontrast von 2 Hochzeiten kann es eigentlich gar nicht mehr krasser geben. Und dann war der ein oder andere Verwandte und sagt, na, das ist mal eine Hochzeit, so wenn wir nebendran standen. Aber ich habe es nicht in mein Herz gelassen. Ich habe gesagt, mir ist egal, was ihr denkt. Ich weiß, wen ich als dritte Schnur in meiner Ehe habe. 2 Jahre drauf, auf den Monat genau. Wer weiß, was passiert ist? Scheidung. Mit Fanfaren und Trompeten und Rechtsanwalt und Beschimpfungen und übelst, 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 übelst. Jetzt hat er nochmal 2-mal geheiratet. Wie viele Kinder hat er jetzt? Mit wie vielen Frauen? Ich blicke gar nicht mehr durch.
3
sind es. 3, okay.
2 Kinder mit den 2 Frauen.
Also 2 mit der zweiten, 1 mit der dritten und jo. Und Chaos. Sie hat jetzt Krebs. Nur Tränen und Leid, Tränen und Leid. Nichts mehr ist mit Show. Versteht ihr? Jesus hat gesagt, du kannst nicht 2 Herren dienen. In der Welt sagt man, du kannst nicht auf 2 Hochzeiten tanzen. Ich freue mich immer noch, dass ich meine Hochzeit so machen durfte, wie ich sie gemacht habe. Nämlich in der Gemeinde, wo Jesus Nummer 1 war. Und natürlich für meine ganze katholische Verwandtschaft war das, warum heiratet der 30 Kilometer weg? Warum müssen wir da hinfahren? Was ist denn das für ein Gebäude? Hier gibt es ja gar keine Götzenfiguren. Was ist denn das hier? Und wer ist denn das? Und ist das jetzt der Pfarrer oder der Pastor? War mir alles egal. Wir sind immer noch verheiratet. Wir sind immer noch zusammen. Und das ist nicht mein Verdienst, nicht Bärbels Verdienst. Es ist einzig und allein, wo wir gesagt haben, Jesus. Wir setzen alles auf die Karte Jesus. Amen. Und das ist das Wichtige. Und die Hochzeit, die im Himmel stattfinden wird, ist so viel besser als irgendeine Hochzeit hier auf der Erde, wenn sie noch so heilig war. Glaubst du das? Weil Jesus auf dich wartet. Er ist dein Bräutigam. Und wir werden die größte Party erleben, die das Universum je erlebt hat. Die Vorbereitungen im Himmel waren noch nie so viele wie jetzt. Die Zeichen der Bibel, die sagt, was alles geschehen muss, bevor Jesus wiederkommt, sind alle erfüllt. Es ist nichts mehr übrig. Nur, gut, der Tempel noch. Aber der ist schon fertig. Habe ich euch letzte Woche erzählt. Der 7-armige Leuchter, der Schaubrotetisch ist alles fertig. Die Juden werden ihn innerhalb kürzester Zeit auf dem Tempelberg errichten. Er muss ja da sein, um biblische Prophetie zu erfüllen. Halleluja. Bist du bereit? Bist du am Abendmahl dabei? Bist du dabei? Kennst du die Wirkung vom Blut des Lammes? Hat es dich gewaschen? Wascht es dich immer wieder aufs Neue? Ich bin so froh, dass ich nichts und auch gar nichts mit Religion zu tun habe. Du auch? Religion hat noch nie einen Menschen gerettet. Und wenn du Religion reintust, dann brauchst du Jesus nicht mehr. Schau dir die katholische Kirche an, was die alles tun. Sie beten Maria an. Keine einzige Bibelstelle, Maria anzubeten. Jesus, das kamen sie mal und haben gesagt, hey, draußen ist deine Mutter und deine Brüder, komm schnell raus. Sagt er, die das Wort Gottes hören, hier, die sind mir Bruder, Mutter und alles Mögliche. Dann sagt Jesus, niemand unter euch lasse sich ansprechen mit Rabbi, Meister oder Vater. Wer ist denn der heilige Vater? Dann, ich sage mal, die Behauptung, dass Petrus auf dem Stuhl Christi sitzt, auch komplett falsch. Du bist Christus des lebendigen Gottes Sohn. Jesus fragt ihn, was sagst du, wer ich bin? Du bist Christus des lebendigen Gottes Sohn. Dann sagt Jesus, und du bist Simon Petrus und auf diesen Felsen will ich meine Gemeinde bauen. Doch nicht auf den Verräter. Wenn Gott auf den Verräter eine Gemeinde baut, dann renne ich weg. Er hat gesagt, die Offenbarung, dass ich Christus, der lebendige Sohn bin, auf diese Offenbarung baue ich meine Gemeinde. Hast du dich bekehrt wegen Petrus? Oder weil Jesus der Sohn Gottes ist? Ganz einfach beantwortet. Könnt man stundenlang weitermachen. Dann steht in der Bibel, macht euch kein Bildnis von irgendwas. Geh mal in eine katholische Kirche, ist voll von dem Zeug. Die kleinen dicken Engelchen, das sind Pädophilen. Ja, lass uns gut sein. Mach die Augen auf, das siehst du alles. Aber Jesus ist auf unserer Seite. Ist das gut? Amen. Ich bin so froh, dass Jesus uns die Dinge zeigt, die wichtig sind für unser Leben. Dass du Teil des neuen Bundes bist, der neue Bund in seinem Blut. Papa, ich danke dir für das Wort heute Morgen. Ich danke dir, dass du jeden Einzelnen liebst, jeden Einzelnen da abholst, wo ist. Danke, Jesus, dass wir nicht in Stuhl wärmen oder irgendwo im Gebäude sitzen, sondern dass wir dich lieben, dass wir dir nachfolgen, dass unser Herz für dich brennt. Danke, dass du am Kreuz für uns gestorben bist, für jeden Einzelnen, Jesus. Und danke, dass du gesagt hast, kommt zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken. Du hast gesagt, Jesus, du stehst vor der Herzenstür und klopfst an, wer auftut, zu dem gehst du hinein. Danke, dass du in mein Leben gekommen bist. Danke, dass du mich errettet hast. Danke, dass meine Schuld bezahlt ist, ein für allemal. Danke, Jesus, dass dein Blut stärker ist als jedes Reinigungswasser, jedes Ritualwasser, jedes Religionswasser. Danke, dass du bezahlt hast. Das, was das Gesetz fordert, dass ich frei bin, dass ich Frieden habe. Danke, Jesus, dass es mir wohlergeht an Geist, Seele und Leib. Und danke, dass ich dir gehöre. Halleluja. In Jesu Namen. Amen. Amen.